Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Schnelles Essen in 15-Minuten-Rezepten, ein leckeres Mittagessen aus der Pfanne in höchstens 20 Minuten, keine Zeit zum Kochen, so isst du trotzdem gesund. Zeitschriften und natürlich das Internet sind voll mit Tipps, wie man möglichst schnell ein leckeres und gesundes Essen herstellen kann. Und das einfachste Rezept ist Packung auf, Inhalt in die Schüssel und ab damit in die Mikrowelle. 2 Minuten erwärmen und fertig ist die Mahlzeit. Produkte, die so zubereitet werden können, bezeichnet man als Convenience Food. Der englischsprachige Begriff lässt sich wörtlich mit Bequemlichkeitskost übersetzen. Gemeint sind Lebensmittel, die in irgendeiner Weise vorbereitet sind, damit wir bei der Zubereitung Zeit und Aufwand sparen können. Pommes frites zum Beispiel, die werden in Fabriken aus Kartoffeln geformt und tiefgefroren. Man kann sie auch aus frischen Kartoffeln selber schnitzen und dann frittieren. Das kostet aber Zeit. Wer ganz wenig davon erübrigen will, kann ein vorportioniertes Tellergericht mit Kartoffeln, Fleisch und Gemüse in unterschiedlichen Schalen nehmen. Das sieht dann fast so aus wie selbst gekocht, ist es aber nicht. Über so vorbereitete Lebensmittel wollen wir heute sprechen. Alles drin und gesund, Ernährung mit Fertiglebensmitteln ist das Thema dieser Sendung. Und Sie können sich wie immer daran beteiligen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Drei Fachleute warten hier auf Ihre und meine Fragen. Eva-Maria Endres ist Ernährungswissenschaftlerin und Autorin. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Frau Endres.
Hallo.
Frau Endres, mögen Sie Fertigkost? Und wenn ja, was ist da Ihr Lieblingsgericht?
Also ich koche generell schon sehr gerne, einfach so als Hobby und weil es mir Spaß macht. Aber ich esse auch ab und zu Fertiggerichte. Also was mir zum Beispiel gut schmeckt, ist so eine Käsepizza mit frischem Hefeteig oder Teigtaschen esse ich auch sehr gerne. Ja, wenn es mal schnell gehen muss, ist das eine ganz gute Lösung.
Armin Wallet beschäftigt sich bei der Verbraucherzentrale Hamburg mit Ernährungsthemen. Er ist studierter Lebensmittelchemiker. Guten Tag, Herr Wallet.
Guten Tag.
Herr Wallet, Sie sind ja eher für selber kochen, aber auch an Sie die Frage, was ist Ihr liebstes Fertiggericht?
Also was ich gerne fertig nehme, ist von seiner Salatbar, die es ja oft jetzt gibt. Und da nehme ich mir gerne verschiedene Salate, die ja dann auch fertig sind. Und das schmeckt mir auch ganz ab und zu.
Peter Losen ist Geschäftsführer und Leiter des Brüsseler Büros des Lebensmittelverbandes Deutschland, also der Lobby der Ernährungsindustrie. Guten Tag, Herr Losen.
Guten Tag.
Herr Losen, ohne jetzt Markennamen zu nennen, welches Fertiggericht mundet Ihnen?
Ja, es gibt so zwei Klassiker bei mir. Eines hat mit Fisch zu tun, tiefgekühlt. Und das andere hat mit Nudeln und Tomatensoße zu tun. Ohne die Marken zu nennen, ist, glaube ich, klar, was das ist, weil es das schon seit 40 Jahren gibt.
Die Geschmäcker sind verschieden, darüber lohnt es sich nicht zu streiten. Kommen wir dazu, worüber wir in dieser Sendung genau reden. Fertigprodukte, das ist ein weites Feld, die komplette Mahlzeit vorverpackt in einer Portionspackung, wo das Ganze nur noch aufgewärmt werden muss, ist das eine Ende. Da wird dem Konsumenten oder der Konsumentin fast die gesamte Arbeit abgenommen. Aber es gibt andere Kategorien. Was ist zum Beispiel küchenfertig? Frage ich in die Runde. Ja, Herr Wallet vielleicht?
Küchenfertig, ja, weiß ich nicht. Also das ist ja ähnlich wie die anderen Gerichte, dass, wie der Name schon sagt, dass man das quasi nur noch aufwärmen muss, dass man, dass einem da jeder Schritt, der sonst notwendig gewesen wäre, zerkleinern, zubereiten, dass einem das abgenommen wird. So verstehe ich küchenfertig.
Herr Losen.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so allgemein definieren kann, aber ich habe hier so eine Überblickdarstellung. Da ist küchenfertig im Grunde schon das aufgeschnittene Stück Fleisch, Fisch. Garfertig wäre eine frische Nudel, die man nur noch ins Wasser tun muss. Und dann mischfertig sind so Backmischungen, die wir alle kennen oder ähnliches. Oder eine Trocken-Tütensuppenmischung. Und dann gibt es noch weitere, bis hin zu dem, was Herr Wallet am Anfang gesagt hat, quasi zum Beispiel schon ein verzehrfertiger Salat, wo man wirklich nur noch essen muss.
Mhm. Wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das gerne tun. Wählen Sie für Ihren in ganz Europa kostenlosen Telefonanruf die Nummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Endres, Convenience Food, das ist ein Wachstumssegment. Warum?
Ja, also unsere Gesellschaft hat sich natürlich im letzten Jahrhundert dramatisch verändert. Also die Menschen leben zunehmend in Städten, also die sogenannte Urbanisierung schreitet voran weltweit, was natürlich dazu führt, dass viele Menschen auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, jetzt zum Beispiel Gemüse im eigenen Garten anzubauen oder sich einen frischen Fisch selbst zu angeln. Das heißt, wir sind da einfach auch angewiesen auf den Supermarkt. Eine andere Entwicklung sind schrumpfende Haushaltsgrößen. Also mittlerweile sind fast die Hälfte der Haushalte in Deutschland Single-Haushalte, wo die Menschen alleine leben. Da lohnt es sich dann natürlich auch gar nicht mehr so sehr, ein aufwendiges Gericht für eine Person zu kochen. Eine weitere Entwicklung sind flexibilisierte Arbeitszeiten. Das heißt, wir müssen da oft flexibel reagieren, haben Zeitmangel, vielleicht auch Stress am Arbeitsplatz. Was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, sind die sich verändernden Geschlechterrollen. Also dass Frauen zunehmend auch erwerbstätig sind und eben nicht mehr die ganze Zeit zu Hause sind und Zeit haben, drei Mahlzeiten am Tag zuzubereiten. Insofern kann man auch sagen, dass Convenience auch ein bisschen mit zur Emanzipierung beiträgt, wenn man das mal so positiv formulieren möchte. Genau, und generell hat sich unser Lebensstil einfach, ist schneller geworden sozusagen. Ne? Wir sind dann auch ein bisschen weggekommen von den festen Essenszeiten in der Familie. Also diese festen Mahlzeitenstrukturen lösen sich ein bisschen auf. Das wären so die Entwicklungen, ja.
Herr Wallet, Sie sehen als Verbraucherschützer den Trend aber trotzdem kritisch. Warum?
Ja, weil natürlich durch diese Convenience Food den Verbrauchern so ein bisschen die Übersicht genommen wird, was sie denn da essen. Sie sind nicht mehr so selbstständig, haben sich auch etwas mehr entfernt vom Essen, ja, von den Zusammenhängen. Und das kann natürlich schon auch dazu führen, zu den Problemen, die wir jetzt auch haben mit der Ernährung, dass wir viele übergewichtige Kinder haben, zum Teil das Übergewicht auch in ganz Deutschland ein Problem ist. Und da denke ich mal, hat diese Fertigkost, dieses schnelle Essen, zum Teil auch unüberlegt, hat sicherlich dazu beigetragen.
Spiegelt sich das auch im Preis wider? Sind fertig vorbereitete Sachen teurer als selbstgekochte?
Also in der Regel schon. Die Industrie nimmt einem ja dann bestimmte Aufgaben ab. Mir fällt jetzt nur ein Beispiel ein. Kauft man eine Ananas einfach so, ist die deutlich günstiger, als wenn man die im Supermarkt vorgeschnitten und geschält im Angebot hat. Da haben wir mal vor einigen Jahren Untersuchungen gemacht. Da sind die Preise oft doppelt, dreifach oder vierfach so hoch.
Herr Losen, Convenience, bringt das Ihrer Branche eigentlich höhere Margen als Äpfel, Reis, Kartoffeln und Mehl?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen und vergleichen kann. Herr Wallet hat es gerade gesagt, das ist ja auch ein großer Aufwand, Produkte herzustellen, zu verpacken, zu distribuieren und so weiter und so fort. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die Branche übernimmt. Deswegen glaube ich, kann man da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern die Angebote sind ja grundverschieden. Und man müsste jetzt mal schauen, wenn ich eine Pizza selber mache oder ein Fischfilet selber zubereite, kann ich das zu dem Preis überhaupt leisten? Ich bin mir fast sicher, dass das ein oder andere selbstgemacht deutlich teurer ist.
Aha, würden Sie dem zustimmen, Herr Wallet? Glauben Sie das auch?
Weiß ich nicht. Also man muss natürlich auch sehen, Herr Losen sagte, dass es ein großer Aufwand ist. Man muss natürlich auf der anderen Seite sehen, dass wahnsinnig viel rationalisiert wurde und wahnsinnig günstig natürlich auch dadurch hergestellt wird, auch auf Kosten zum Beispiel des Tierschutzes, wenn man an viele Convenience Food denkt, bei tierischen Lebensmitteln. Also ich denke schon, dass man, wenn man selbst kocht, dass man da durchaus günstig zurechtkommt, denn bei den Fertigprodukten, da gibt es ja nach oben letztendlich keine Grenzen, wenn man an die Preise denkt.
Die Supermärkte platzieren Fertigprodukte ja auch gern recht prominent. Das spricht eigentlich für eine hohe Marge.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist ja in ihrem Sinne, überall, wo man was einen zusätzlichen Effekt hat oder wo man was Zusätzliches anbieten kann, kann man höhere Preise verlangen. Das ist ja auch das Thema leider, ja, dass so wir im Bereich gerade bei Fleisch oder sowas zum Teil extrem günstige Preise haben, weil da der Tierschutz keine Rolle mehr spielt. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die wir hier vorliegen haben.
Warum, wenn ich Fleisch selber brate oder in einem Fertiggericht vorportioniert bekomme, das kann dem Tier doch egal sein. Wo ist dann der Unterschied mit dem Tierschutz?
Naja, aber ich meinte gerade, dass gerade bei den Convenience Food häufig dann Massentierhaltung eine große Rolle spielt und ich als Verbraucher, wenn ich selbst mein Fleisch zubereiten will, da sehr wohl entscheiden kann, in welche Richtung ich da gehen will, was mir das wert ist. Und das wird einem ja oftmals bei Convenience Food abgenommen.
Mhm. Wir haben von einem Mail bekommen von Herrn Binzen, der fragt, welche Konsequenzen verursacht eine Ernährung mit Fertiglebensmitteln und den darin enthaltenen Zutaten für Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen? Ich frage in die Runde, kann man darauf eine allgemeine Antwort geben? Hat das eine Richtung von Konsequenzen?
Also ich glaube, so verallgemeinern kann man das gar nicht unbedingt, weil die Spannbreite natürlich extrem ist, ne? Also man muss auch sagen, dass es auch Convenience-Produkte gibt, wo es einen gesundheitlichen Vorteil gibt. Also Tiefkühlgemüse zum Beispiel, da ist der Vitamingehalt oft höher, weil das praktisch direkt nach der Ernte eingefroren wird und eben nicht noch lange Lieferketten aushalten muss. Und ja, auf der anderen Seite haben wir dann natürlich extrem salzreiche Gerichte mit Zusatzstoffen, die vielleicht auch fettreicher sind, als wenn man sie sich selbst zubereiten würde. Da gibt es natürlich, ja, würde man vielleicht schon sagen, okay, das ist jetzt nicht so optimal.
Ja. Mhm. Woran kann ich das denn erkennen auf der Packung?
Ja, das ist der Punkt, wenn ich ja, das sagen darf, den ich auch gerade sagen wollte. Es gibt, glaube ich, das volle Spektrum der Produkte im Convenience oder im Tiefkühl oder in sonstigen vorbereiteten Sachen, wie sonst auch. Und der große Unterschied ist ja, dass wir bei allen Lebensmitteln, die im Supermarkt verpackt angeboten werden, erfahren, wie viel Kalorien, Fett, Zucker und Salz drin ist. Über die ganze Bandbreite, während wir das natürlich, wenn wir selber kochen, nicht wissen. Ja, also deswegen glaube ich, ist das erstmal ein Vorteil, wenn man sich bewusst ernähren will, stehen dort die Informationen zur Verfügung. Nochmal, wenn ich selber die Nudeln mit Sahnesoße und was noch immer mache, dann habe ich zwar natürlich eine Grundahnung, was ich da verwendet habe, aber so ganz genau weiß ich es da nicht. Deswegen würde ich sagen, unterscheiden sich hier die Produkte gar nicht so sehr in der Bandbreite. Es gibt ja von bis. Und ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben. Heute Morgen kam eine Meldung vom Statistischen Bundesamt, dass jetzt im letzten Jahr der Anteil von Convenience-Produkten, glaube ich, um 4,9% zugenommen hat. Und den stärksten Zuwachs gab es nicht etwa bei Pizza oder solchen Produkten, sondern bei den Gemüseprodukten, also Gemüsepfannen. Das ist vielleicht auch mal eine spannende Entwicklung und zeigt ja auch eine Tendenz an vielleicht bei den Verbrauchern, die sagen Convenience, aber gleichzeitig habe ich Vorstellungen zu was auch immer, vegetarischen oder veganen Produkten, Das wird dann auch befriedigt.
Herr Rallye, wollte ich was aber, ja, genau. Was wichtig ist, nicht alle Verbraucher verstehen letztendlich, was auf diesen, was aus den Packungen draufsteht. Auch die Nährwerttabelle ist nicht für jeden klar ersichtlich. Da wird es oft auch erschwert. Da gibt es dann unterschiedliche Angaben pro Portion und wie groß ist die Portion. Die ist dann ganz klein gewählt von der Industrie. Also so einfach ist es nicht. Deshalb war das jetzt ein Meilenstein, dass wir jetzt den Nutri-Score haben. Leider hat die Industrie das sehr lange und auch der Lebensmittelverband versucht zu verhindern. Es ist auch bisher ja nur freiwillig. Wir haben es jetzt auf einigen Produkten draufstehen, aber noch nicht verpflichtend, wie wir es gern hätten. Also darum ist es nicht ganz so einfach, da durchzublicken, vor allem als Laie, was das bedeutet, wenn da steht pro Portion Fertiggericht 2,5 Gramm Salz. Das ist, glaube ich, nicht für jeden klar, ist es jetzt viel oder wenig.
Vielleicht, wenn ich das gleich kommentieren darf, das stimmt natürlich nicht. Auf allen Produkten sind dieselben Angaben. Die sind immer pro 100 Gramm und 100 Milliliter, genau zu dem Zweck, dass man alle Produkte miteinander vergleichen kann. Und deswegen ist das gar nicht richtig, was Sie sagen.
Ich habe aber schon mal.
Das ist halt eine Information, die auf allen Lebensmitteln drauf sein muss. Natürlich ist die Frage, wenn jetzt auf meiner Spaghetti draufsteht, pro 100 Gramm 110 Kilokalorien, was bedeutet das für meine tägliche Ernährung, für meinen Ernährungsbedarf? Das ist natürlich was man dann übersetzen muss. Aber die Informationen sind überall dieselben.
Ich habe vor längerer Zeit mal eine Pizza gekauft, eine Fertigpizza. Da stand dann eine Kalorienangabe pro Portion drin und die Portion war die halbe Pizza. Da denkt man doch, dass das vielleicht auch ein bisschen irreführend ist. Ist sowas also gar nicht mehr möglich? Das ist schon ein bisschen her.
Erstens steht es da auf der Pizza auch pro 100 Gramm.
Ja, das stand da auch.
Das ist nur eine zusätzliche Angabe. Und wenn ich das richtig weiß, gibt es die Angabe pro halber Pizza seit gefühlt 5 oder 6 Jahren nicht mehr.
Das ist falsch.
Genau, weil das,
das ist falsch.
Ja.
Das stimmt genau nicht. Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Ehring, das stimmt nicht. Die Angabe wird auf jeden Fall noch in den letzten Jahren gemacht. Und das sieht man ja auch das Problem. Es sind nicht nur 100 Gramm irgendwo drin, sondern es ist mehr drin, beim anderen weniger. Dann gibt es keine Füllmengen, standardisierte. Also es ist wirklich mit Taschenrechner vielleicht zu vergleichen, aber die hat man meistens nicht im Supermarkt dabei. Und deshalb ist es nicht so einfach. Und nochmal, wichtig ist dieser Nutri-Score, um den Verbraucher da mal einen Anhaltspunkt zu geben. Der kann nicht alles leisten, aber bei Fertiggerichten kann er doch sehr wohl mal einen groben Anhaltspunkt geben, wo man sich da befindet. Und nochmal, er kann nicht alles leisten, aber wichtig ist er trotzdem.
Auf die Einzelheiten der Kennzeichnung kommen wir nach den Nachrichten nochmal etwas genauer. Ich möchte jetzt nochmal ein konkretes Beispiel nehmen. Selbstgemachte Pommes, die dann frittiert werden oder Pommes aus dem Backofen, aus der Tüte. Wo ist der Unterschied für die Gesundheit? Vielleicht Frau Endres.
Da gibt es keinen großen Unterschied. Also muss man schon so sagen, ne? Weil wenn, also alles, was ich frittiere, da bleiben sowieso nicht viel an Vitaminen und Mineralstoffen übrig. Man kann vielleicht sagen, wenn ich jetzt frische Kartoffeln nehme und die als Ofenkartoffeln zubereite, da gäbe es dann vielleicht schon einen Unterschied. Ja, aber jetzt frittierte Fertigpommes oder frittierte frische Kartoffeln, da ist der Nährwertunterschied nicht so groß.
Besonders stark im Trend.
Vielleicht im Geschmack gibt es vielleicht einen Unterschied. Und das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Also natürlich kann man immer über den Gesundheitsbereich sprechen, aber der Genussfaktor ist ja auch enorm wichtig. Und auch sowas wie Geschmacksbildung. Und da könnte man vielleicht nochmal drüber sprechen, ob es dann sinnvoller ist, doch was selbst zu machen.
Mhm. Besonders stark im Trend sind derzeit vorproduzierte Produkte aus dem Kühlregal, zum Beispiel Nudeln mit Füllung, Maultaschen, Tortellini oder so etwas. Warum gerade das?
Ich glaube, Herr Lohsen, weil ich die auch selber nutze, da ist der Convenience-Faktor besonders groß. Wenn Sie mal vorausgesetzt, die sind auch lecker, aber wenn Sie diese Nudeln nehmen, die brauchen 2 bis 4 Minuten. Ja, dann machen Sie noch eine kleine Tomatensahne oder was auch immer Soße dazu. Dann machen ein bisschen Butter mit Pfeffersalz und ein bisschen Parmesan drüber. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist der Hauptfaktor, dass es wirklich so praktisch ist und schnell zuzubereiten.
Wenn es gekühlt und nicht tiefgefroren ist, muss man da aufpassen mit dem Haltbarkeitsdatum.
Mit dem Haltbarkeitsdatum muss man immer aufpassen. Das ist ja ein wichtiger Indikator dafür, wie lange was richtig gut schmeckt und manchmal auch, wie lange es dann noch gut ist. Und deswegen muss man immer drauf schauen, ja.
Herr Walli wollte sich noch dazu äußern von der Verbraucherzentrale.
Ja, genau. Also man muss schon unterscheiden. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das sollte man jetzt nicht sofort Panik kriegen, wenn es abgelaufen ist. Da gibt es, muss man schon verschiedene Faktoren dann sich angucken. Also ein Joghurt oder andere Dinge können lange darüber hinaus noch benutzt werden und sind auch noch gut, ja. Wichtig zu unterscheiden ist davon das Verbrauchsdatum. Ja, das ist ja oft bei frischen, verderblichen Lebensmitteln drauf. Da heißt es natürlich nur maximal bis zu dem Datum eher vorher. Aber beim Haltbarkeitsdatum, gerade jetzt, wenn wir über Convenience Food sprechen, also Konservendosen und so, da bin ich nicht der Meinung, Herr Losen, dass das dann irgendwie entsorgt werden müsste, wenn das MHD abgelaufen ist. Im Gegenteil,
sind oft
Jahre noch zu halten.
Da muss Herr Losen noch mal drauf antworten, das war wahrscheinlich nicht ganz so gemeint.
Nee, das war auch nicht so gesagt, sondern ich habe nur gesagt, man muss auf diese Daten achten. Und in der Tat, man muss beim MHD ganz produktspezifisch entscheiden und schauen, wie lange ist das Lebensmittel auch nach Ablauf. Das ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt, es ist ja von der ganzen Anlage her sichergestellt, dass das mindestens so lange haltbar ist, wie lange man das noch verzehren kann. Und bei manchen Lebensmitteln geht das lange, wie bei Joghurts, weiß man. Und bei manchen geht es nicht so lange, wie bei der Milch, die dann vielleicht irgendwann sauer ist.
Noch einmal herzlich willkommen zur Sendung Marktplatz. Weiter mit Georg Ehring am Mikrofon und zugeschaltet den Ernährungsfachleuten Peter Losen vom Lebensmittelverband Deutschland, der Ökotrophologin und Autorin Eva-Maria Endres und Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Wählen Sie dazu die Nummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail an die Adresse marktplatz@deutschlandfunk.de. Alles drin und gesund, Ernährungsmittel mit Fertiglebensmittel, das ist das Thema heute in der Sendung und unsere Nummer gewählt und sich bei uns gemeldet hat eine Hörerin aus München, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte, aber eine Frage hat. Guten Tag.
Guten Morgen. Meine Frage ist folgende. Ich habe im Fernsehen neulich einen Bericht gesehen, da ging es um Tiefkühlfisch, also nativ eben, jetzt nicht verarbeitet oder auch verarbeitet, zum Beispiel als Schlemmerfilet, und dass da dem Fisch Phosphat zugesetzt wird, damit das Wasser besser bindet und dann sieht es halt einfach nach mehr aus. Allerdings ist das Phosphat nicht deklariert und die haben erzählt, wenn jetzt jemand mit den Nierenproblemen hat, dann ist das gar nicht so unbedenklich. Jetzt wollte ich fragen, ist das nur bei Fisch so oder kann das einen auch zum Beispiel bei TK-Brokkoli, also Gemüse und so weiter auch passieren? Also das nicht deklarierte Phosphat.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wer kann sie beantworten?
Ja, also in Gemüse sollte eigentlich kein Phosphat vorkommen und wenn tatsächlich bei Fisch, bei fertig verarbeiteten Fisch Phosphat zugesetzt wird, dann müsste das normalerweise auch in der Zutatenliste stehen. Das ist sicherlich nicht korrekt, wenn das Hersteller machen. Es kommt immer wieder, gibt immer wieder solche Untersuchungen. Damit kann, die Hörerin hat es ja schon angedeutet, das Wasser gehalten werden und man erzielt dann höhere Gewichte. Und eigentlich müsste das auf der Zutatenliste draufstehen, wenn das ein ehrlicher Anbieter wäre.
Ist Phosphat denn unbedenklich für Menschen, die da keine Überempfindlichkeiten haben? Ist das ein zugelassener Zusatzstoff?
Ja, das ist ein zugelassener
Zusatzstoff. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung.
Der ist zugelassen, der Zusatzstoff. Es kommt halt da, wie bei vielen anderen Dingen und bei Zusatzstoffen, auf die Menge an. Ja? Und darum, wenn das vereinzelt mal Phosphat vorhanden ist, ist ja auch in Würsten drin etc., dürfte es kein Problem sein.
Frau Endres, Sie wollten auch dazu noch etwas sagen.
Oder ist, hat genau, sich das der Herr Wallet hat ja schon beantwortet, dass es eben ein zugelassener Zusatzstoff ist. Gesundheitlich kann er schon bedenklich sein, wenn man ihn halt in großen Mengen zu sich nimmt. Also wenn es jetzt Menschen gibt, die wirklich sehr viel Fleisch, sehr viel Wurst essen und dann auch noch zusätzlich Probleme mit Nieren oder mit Gicht vielleicht Erkrankte sind, da muss man dann schon drauf achten.
Damit sind wir beim Thema Zusatzstoffe. Der Blick ins Kleingedruckte kann helfen, wenn man ihn denn versteht. Das zumindest haben Versicherungsverträge und Lebensmittelverpackungen gemeinsam. Bei zusammengesetzten Lebensmitteln muss eine Zutatenliste auf der Verpackung sein. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. In abnehmenden Mengenanteilen stehen darauf die Dinge, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Im hinteren Teil ist das manchmal eine Sammlung von E-Nummern und auch Begriffen, die normalen Konsumentinnen und Konsumenten eher nicht vertraut sind. Es geht eben um Zusatzstoffe. Was es da so alles gibt und wofür es gebraucht wird, Malte Hennig hat sich umgehört.
Nummer E471. Name Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Einer von rund 320 zugelassenen Zusatzstoffen in der Europäischen Union. Jeder der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe hat eine individuelle Nummer, die E-Nummer. Unterteilt sind die Stoffe nach ihrer Funktion in verschiedene Klassen. Es gibt unter anderem Süßstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Verdickungsmittel, Stabilisatoren und Emulgatoren. E471 ist ein Emulgator, verwendet zum Beispiel in Margarine. Wenn Margarine weniger Fett und mehr Wasser enthält als Butter, sorgen Mono- und Diglyceride dafür, dass die in der Margarine enthaltenen Wassertröpfchen nicht zusammenfließen und sich so kein Wasser absetzt. Zusatzstoffe sind vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln zu finden. Die Gründe dafür sind vielfältig. In einem industriell standardisierten Fertigungsprozess können sie zur leichteren Verarbeitung von Zutaten eingesetzt werden. Oder das fertige Produkt soll sich im Mund der VerbraucherInnen gut anfühlen, ansprechend aussehen und länger haltbar sein. Ohne Antioxidantien würde der Orangensaft beispielsweise nach einer Zeit nicht mehr geschmacklich frisch aus der Flasche oder dem Karton fließen. VerbraucherInnen fragen sich häufig, ob Zusatzstoffe in Lebensmitteln ungesund sind. Die in der EU zugelassenen Stoffe müssen nach einer im Jahr 2008 erlassenen Verordnung 3 Punkte erfüllen. Sie müssen gesundheitlich unbedenklich sein, technologisch notwendig und dürfen durch ihre Verwendung VerbraucherInnen nicht täuschen. Die Leiterin der Abteilung Lebensmitteltechnologie an der Universität Kiel, Karin Schwarz, hält das Prüfsystem der Zusatzstoffe grundsätzlich für gut, wendet jedoch auch ein:
Dieses Prüfschema ist aber so, dass zum Beispiel Kombinationen nicht unbedingt immer erfasst werden. Und dann ist es auch so, dass sich tatsächlich die Lage der Studien zur Bewertung von Zusatzstoffen auch mal ändern können.
Bei Süßstoffen beispielsweise sei das in letzter Zeit der Fall gewesen.
Da diskutiert man heutzutage darüber, ob sie nicht vielleicht andere Effekte haben, die man bisher vielleicht nicht so gut geprüft hat, eben, dass sie sich zum Beispiel an anderer Stelle im Körper auswirken, wie zum Beispiel auf das Darmmikrobiom.
Alexandra Borchert-Becker vom gemeinnützigen Verein Verbraucherinitiative hält 2/3 der zugelassenen Zusatzstoffe für unbedenklich.
Bei den anderen ist es so, dass einige Zusatzstoffe allergische Reaktionen auslösen können, allergieähnliche Reaktionen. Das sind vor allen Dingen Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder auch Antioxidationsmittel, Geliermittel.
Bei der Bewertung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln verweist die Ernährungsexpertin zudem darauf, es sei wichtiger, auf die Ernährung insgesamt zu achten, als auf einzelne Zusatzstoffe, indem zum Beispiel mehr naturbelassene Lebensmittel gegessen werden.
Das ist sowieso dann eigentlich das, was auch empfohlen wird für eine ausgewogene und gesunde Ernährung, also frische Lebensmittel, wenig verarbeitete Lebensmittel. Wenn man so isst, wie es empfohlen wird, dann nimmt man halt automatisch eigentlich weniger Zusatzstoffe zu sich.
Und wer zu verarbeiteten Lebensmitteln greift und auf der Zutatenliste Begriffe wie Lecithine, Kaliumsorbat, Überzugsmittel E903 oder Füllstoff E170 liest, kann recherchieren.
Wenn ich mehr wissen will, muss ich mich informieren. Also zum Beispiel in unserer Datenbank zusatzstoffe-online.de, beim Bundeszentrum für Ernährung oder auch bei der EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Da kann ich dann weiter recherchieren und Informationen zu Zusatzstoffen finden zum Beispiel.
Der Leiter des Zusatzstoffmuseums in Hamburg, Christian Niemeyer, rät beim Blick auf die Zutatenliste von Lebensmitteln darüber hinaus dazu, sich selbst Fragen zu stellen.
Das erste wäre zu überlegen, wie würde man ein Produkt selber herstellen? Das heißt, was erwartet man an Zutaten? Ist das überhaupt drin? Nach Möglichkeit weit vorne, dann ist ein bisschen mehr davon drin. Das zweite wäre zu überlegen, welche Extrafunktion kaufe ich denn jetzt mit dem Produkt? Möchte ich die wirklich haben? Und das nächste ist dann wirklich davon auszugehen, wie viel Hilfestellung gibt mir das im Alltag, wenn ich so etwas kaufe? Das heißt ja nicht, dass man von den Produkten Abstand nehmen muss, nur man muss es bewusster machen, wenn man sie kauft und sie nicht einfach unter dem Wissen einpacken, dass man denkt, naja, ich weiß schon, was das ist.
Malte Hennig war das über Zusatzstoffe in Fertiglebensmitteln. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Küpper-Oswald hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Küpper-Oswald.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Zuckergehalt in den Lebensmitteln, in den Fertigprodukten immer weiter steigt. Ich kaufe hin und wieder oder ich habe bisher immer wieder mal so Fertigsalate gekauft, weil ich Heringsalat gerne esse. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das unglaublich süß schmeckte. Und inzwischen habe ich dann auch mal kontrolliert, der Zuckergehalt in diesen Salaten ist extrem. Und ich kann das also überhaupt nicht mehr essen, weil es erstens nicht mehr schmeckt und auch total ungesund ist. Man weiß ja inzwischen, wie ungesund Zucker ist.
Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmerkung. Was ist der Grund? Warum wird viel Zucker in manchen Fertiglebensmitteln verwendet? Wer kann dazu etwas sagen?
Zucker ist ein Geschmacksträger und er ist günstig und findet man leider auch, die Frau hat es angedeutet, auch in herzhaften Produkten, denken Sie auch an Krautsalate oder so, da hat man Zuckergehalte von 10% und mehr. Also das wird von der Industrie gerne genommen, um auch einen Mangel an Qualität hinten anzustellen.
Herr Losen, sehen Sie das auch so von der Lebensmittelindustrie?
Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, dass der Zuckergehalt ansteigt. Ich habe gerade mal meinen Heringssalat vorgenommen. Da sind 7,1 Gramm Zucker drin. Das ist nämlich auch ein Fertiggericht, was ich gerne esse. Habe ich am Anfang
pro 100
vergessen.
Gramm? Pro 100 Gramm.
Ja, mhm. Die Angaben sind ja immer pro 100 Gramm, damit man das vergleichen kann durch alle Bereiche. Also das kann ich nicht sagen, ob das so ist. Aber was ich sagen möchte, ist erstens, und die Anruferin hat es ja auch richtig gemacht, sie hat draufgeschaut und geguckt, wie viel ist drin. Und dann wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir jetzt mal die anderen Anbieter an. Es gibt ja immer 2, 3 nebeneinander. Und dann würde ich das nehmen, wo am wenigsten Zucker drin ist, wenn es denn Unterschiede gibt. Aber einen Punkt möchte ich gern machen. Das haben Sie bestimmt auch schon mitbekommen. Es gibt eine Reformulierungsstrategie in Deutschland über alle Branchen hinweg, wo genau das Ziel ist, dass man Kalorien, Fett, Zucker, Salz reduziert. Da gibt es schon erste Untersuchungen, dass das auch auf einem guten Weg ist. Deswegen würde es mich sehr überraschen, wenn das wirklich so ist, dass die Zuckergehalte ansteigen. Ich würde eher annehmen, dass, weil die Verbraucher weniger Zucker wollen, weniger Kalorien, weniger Fett und das genau Bestandteil dieser Strategie ist, dass das eigentlich in die andere Richtung gehen müsste.
Frau Endres, es gibt ja auch andere Dinge, die süß sind, beispielsweise Bezeichnungen wie Glucose, Sirup. Verbirgt sich da auch Zucker hinter und gibt es da noch weitere Bezeichnungen?
Ja, Glukosesirup ist im Endeffekt, also es gibt ja verschiedene Arten von Zucker. Glukose, also es gibt Einfach- und Mehrfachzucker. Glukose gehört sozusagen zu den Einfachzuckern und ist auf jeden Fall auch Zucker. Saccharose wäre zum Beispiel die wissenschaftliche Bezeichnung für den normalen Haushaltszucker. Also im Grunde alle, die auf diese Ose-Endung enden, das sind verschiedene Zuckerarten. Fructose hätten wir dann zum Beispiel auch noch, genau.
Dann gibt es Süßstoffe, das wurde vorhin auch schon angesprochen, dass das eventuell auch eine kritische Sache wäre. Oder ist das eine Möglichkeit, süßen Geschmack zu bekommen, ohne die Risiken von Zucker?
Wir sehen das auch kritisch. Also es geht ja prinzipiell um den Süßgehalt oder den Süßwert eines Lebensmittels. Wenn wir uns, und das sind wir von der Industrie dann gewöhnt worden über die letzten Jahre, so an so einen süßen Geschmack gewöhnen, dann ist es nicht gut, ja, weil dann diese Süßstoffe auch negative Auswirkungen haben können. Gerade bei Kindern, wenn man viel von solchen Diätgetränken zu sich nimmt und trinkt. dann kommt man sehr schnell über die täglich akzeptierte Menge, die ja als Grundlage genommen wird bei den ganzen Untersuchungen der EFSA. Und deshalb raten wir davon ab, wir müssen prinzipiell wegkommen von dem zu süßen Geschmack und das nicht ersetzen, den Zucker durch Süßstoffe.
Die EFSA, das ist die Europäische Lebensmittelbehörde, die so etwas festlegt. Nun gibt es ja auch Zucker etwa in Obst, der natürlich darin enthalten ist. Muss das bei der Gesamtzuckermenge auch angegeben werden oder kommt das einfach noch dazu?
Vielleicht, wenn ich dazu was sagen darf. Einmal zu dem Thema Zucker und dann zum Thema Süßstoffe und Sicherheit. Also es ist richtig, Zucker sind unterschiedlich und werden in der Zutatenliste auch unterschiedlich genannt, weil man das machen muss. Es ist halt was anderes, ob ich, Honig als süßende Zusatz zusetze oder normalen Haushaltszucker oder Glukosesirup. Aber in der Nährwertkennzeichnung wird das alles unter Zucker zusammengefasst. Das heißt, da ist immer der Gesamtzuckergehalt angegeben, sodass das, was man so oft hört, der Zucker wird unter unterschiedlichen Begriffen versteckt, in der Nährwertkennzeichnung nicht stimmt, weil da ist immer der Gesamtgehalt angegeben. Und dann zu Zusatzstoffen und Sicherheit, das ist ja in dem Einspieler sehr schön und mehrfach erklärt worden. Wenn Sie nicht sicher wären, dann dürften Sie nicht zugelassen sein. Ja? Die werden ständig wieder neu überprüft. Meine Kollegin sagte mir gestern, wenn wir einmal fertig sind, also wir, wenn die EFSA die Sicherheitsbewertung einmal durchgeprüft hat, dann fängt man fast wieder von vorne an. Also das ist ein ständiger Prozess. Und es ist dann auch so, das ist auch ganz wichtig, wenn es wissenschaftliche Hinweise gibt, dass es Probleme gibt, dann gilt in der EU das sogenannte Vorsorgeprinzip. Das heißt, dann muss man sofort was unternehmen und gegebenenfalls Zusatzstoffe, andere Stoffe, es geht ja nicht nur um Zusatzstoffe da, sondern überhaupt, sofort neu überprüfen und gegebenenfalls dann auch verbieten. Ja? Insofern, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ohne Zulassung, ohne Sicherheitsbewertung gibt es die Produkte gar nicht, die Zusatzstoffe.
Ja, damit sind wir beim Thema Zusatzstoffe. Erstmal danke an Frau Küpper-Oswald für die Anregung, uns mit dem Thema Süße zu beschäftigen. Und im Telefon ist jetzt noch eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, aber auch eine Frage hat. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe gar keine Frage, sondern ich möchte ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Aussage, ich glaube, der Koch war es, denn gefragt worden ist, auf welche Convenience-Produkte er denn zurückgreift, wenn er welche verwendet. Und da hat er von Salatbars gesprochen. Da war ich unglaublich überrascht. Das hat mich irritiert, denn gerade auch als Koch weiß man, ein zubereiteter Salat, der schon steht, der verliert auch unglaublich an Vitaminen und deshalb ist er nicht so zu empfehlen wie ein direkt selbstgemachter Salat. Und zu den Zusatzstoffen würde ich auch ganz gerne sagen, man betrachtet das von dem Produkt aus, aber man muss ja auch die Tagesration betrachten, die Leute essen. Und da kommt dann einiges zusammen bei vielen Leuten. Deshalb muss man sich ja gar nicht wundern, weshalb so viele Leute krank und übergewichtig sind.
Mhm. Zum Thema Salat, zum Thema Fertigsalat, das war vorhin Herr Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Was sagen Sie dazu zur Qualität von Fertigsalaten?
Genau, ich bin gefragt worden, welche Fertigprodukte ich ab und zu esse und da habe ich gesagt, ich greife ab und zu mal gerne zu Salatbars in der Mittagszeit und das sind Fertigprodukte. Ich habe jetzt nichts zu der Qualität gesagt. Ja, wir wissen, dass gerade auch zum Beispiel in Tüten abgepackte Fertigsalate sehr empfindliche Produkte sind und die immer wieder auch Keime beinhalten können. Natürlich ist ein frisch gemachter Salat zum Teil besser, wenn der ganz frisch eingekauft wurde. Aber es gibt sie auch im Convenience-Bereich und da greife ich halt dann gerne mal zu.
Mhm. Ja, herzlichen Dank. In der Leitung ist jetzt Herr Losen wollte noch
weiter dazu sagen. Ja, noch ganz kurz zum Thema Zusatzstoffen und wie viel man davon zu sich nimmt. Ich glaube, es ist doch, muss doch klar sein, dass wenn die Wissenschaftler solche Stoffe bewerten, dass die auch auf solche Parameter darauf achten, in welchen Mengen wird das denn verwendet und in welchen Mengen wird das denn wohl aufgenommen. Also ich glaube, so ganz so einfach wie die Zuhörerin das formuliert hat nach dem Motto, das ist dann ungesund, weil man nicht weiß, in welchen Mengen. Das stimmt so nicht. Ja, das ist natürlich Bestandteil der Untersuchung.
Aber da muss man schon klar sagen, es ist auch nicht so, es gibt nicht nur die einhellige Meinung der Wissenschaftler. Es gibt Zusatzstoffe, die in Europa erlaubt sind, in den USA verboten, etc. Ich hatte es vorher angedeutet, bei Kindern sehr schnell, es wird ja pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet, wir kommen bei Kindern sehr schnell über die täglich tolerierte Menge. Also so einfach ist es nicht. Und in der Tat, Sie haben es ja angedeutet, Herr Losen, vorher, es wird immer wieder auch neu drauf geguckt. Süßstoffe wurden zum Beispiel die Grenze heruntergesetzt. Also darum ist es ein Prozess und so einfach, dass es eine Meinung gibt und die überall gilt und da keinen Dissens gibt, das kann ich nicht so bestätigen. Auch gerade bei Farbstoffen haben wir die Azofarbstoffe, die sehr in der Kritik stehen. Wir hätten uns... Wir haben die eigentlich die europaweit gefordert, dass sie verboten werden. Jetzt hat man halt zum Glück für die Industrie oder zum Wohlwollen der Industrie dann jetzt eine Kennzeichnung drauf gemacht. Also so einfach ist es nicht.
Aber Frau Endres, ich sag's nochmal, Entschuldigung, weil das einfach nicht, weil das nicht richtig ist, das so zu formulieren. Sobald es wissenschaftliche Hinweise auf irgendein Problem gibt, dann wird denen nachgegangen. Und auch in der EU und gerade in der EU, weil man hier besonders streng ist, aus meiner Sicht viel, viel strenger als in den USA. Schön, dass Sie dieses Beispiel nennen. Und deswegen ist das nicht richtig. Und zu diesen Azofarbstoffen, auch das wissen Sie, Herr Vallée, da hat man entschieden, dass es Warnhinweise gibt, wenn die verwendet werden. Und jetzt müssen Sie aufpassen, obwohl es keine, ich sage das ganz deutlich, keine wissenschaftlichen Hinweise auf Probleme gibt, einfach weil das ein Politikum war. Ja, also vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob es einen Faktencheck zu dieser Sendung gibt, das war so ein Fall, wo die Wissenschaftler gesagt haben, wir sehen überhaupt kein Problem und die Politik gesagt hat, wir machen aber trotzdem einen Warnhinweis. Also im Grunde der Fall, wo man sagt, wir warnen, obwohl es das Problem nicht gibt wissenschaftlich. Da ist man sogar noch vorsichtiger.
Frau Endres, könnten Sie Zusatzstoffe nennen, wo Sie sagen, ja, das finde ich nicht in Ordnung, dass die verwendet werden? Oder ist das Problem aus Ihrer Sicht eher ein kleines?
Naja, also das kam ja jetzt in den Beiträgen, also in dem Beitrag, den Sie auch eingespielt haben, da kam das eigentlich schon sehr schön raus. Ne? Also der wissenschaftliche Diskurs ist in vielen Punkten uneinig. Das betrifft nicht nur Zusatzstoffe, sondern auch, was eine gesunde Ernährung denn überhaupt ausmacht. Da kann man gar nicht so genau sagen, wir haben jetzt den Goldstandard gefunden sozusagen, sondern das ist immer ein Prozess und da gibt es immer neue Erkenntnisse. Und ich finde, man muss es auch nochmal in Relation setzen. Wir reden hier über Fertiggerichte, Convenience. Ich habe jetzt gestern extra nochmal die Zahlen recherchiert. Wir konsumieren 15 Kilogramm Convenience pro Kopf. Ja, durch Corona ist es jetzt ein bisschen angestiegen auf 18 Kilogramm, ist aber in den letzten Jahren auch relativ konstant geblieben. Also wir konsumieren nicht mehr Fertiggerichte. Das hat sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich viel verändert. Und es ist auch nicht wirklich viel. Ne? Also nur mal so zum Vergleich. Das liebste Lebensmittel der Deutschen sind Milch, Butter und Käse. Da konsumieren wir 433 Kilogramm pro Kopf und pro Jahr. Ne? Also die Convenience-Produkte, die liegen so im Bereich... Also Zitrusfrüchte zum Beispiel konsumieren wir 20 Kilogramm pro Kopf und pro Jahr. Also genauso viele Zitrusfrüchte, wie wir essen, so viele Convenience-Produkte essen wir. Das ist relativ gering, der Anteil. Und ich finde auch generell, wenn wir jetzt Convenience als Gesamtterminologie nehmen, dann sind die oft auch besser als ihr Ruf. Ne? Also da sprechen wir natürlich jetzt nicht unbedingt von den fertigen Mahlzeiten, wie ich schon gesagt habe, wo dann eben viele Zusatzstoffe drin sind, sondern zu Convenience zählt ja auch beispielsweise Tiefkühlgemüse. Ne? Und dagegen gibt es gesundheitlich überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Mhm. Frau Huberich hat uns angerufen. Die würde ich gerne noch vor den Nachrichten zu Wort kommen lassen. Guten Tag, Frau Huberich.
Schönen guten Morgen. Das führt jetzt einen Schritt zurück wieder, aber auch zu Goldstandards und Bewertungen. Wir hatten vorgestern in der Familie so einen satirischen Austausch zu dem Nutri-Score, weil wir das kakaohaltige Getränkepulver, ja, eines der Marktführer, denke ich mal, entdeckt haben, was jetzt ein grünes A hat. Das heißt... Der Nutri-Score bewertet hier die Kategorie Getränkepulver auch, führt aber das nicht in die Irre, weil der Eindruck erweckt werden könnte, oh, grünes A, und da ist jetzt, was weiß ich, immer noch 25 oder mehr Prozent Zucker drin, das ist jetzt empfehlenswert.
Ja, wer kann dazu etwas sagen? Kakaopulver, also ich glaube, dass da mehr als 25% Zucker drin sind. Ich würde auf die Größenordnung 70% schätzen, aber warum kann so etwas ein grünes Nutri-Score bekommen? Wer kann dazu etwas sagen?
Also das weiß ich auch nicht genau, ob das wirklich das Pulver ist oder bestimmte, es gibt da auch bestimmte Marken, Cerealien, weiß ich, wo immer wieder mal nachgefragt wird, wo eine relativ gute Bewertung drauf ist. Also da müssen wir nochmal genau nachforschen, was es ist. Wenn es aber, wie sagt Herr Ehring, 70% ist da in der Regel drin, wenn es nicht zuckerreduziert ist, dann kann das kein grünes A bekommen.
Also vielleicht nur ganz kurz, weil das ist wirklich ein großes Thema und bedarf vieler Erläuterungen, aber nur der eine Hinweis jetzt auch, ich kenne das Produkt und die Bewertung nicht, diese Bewertung vergleicht ja immer Produkte in einer Kategorie von bis und zeigt dann das ernährungsphysiologisch Beste oder Vorteilhafteste. Und das muss aber nicht immer zu einem grünen A kommen. Warum das jetzt hier der Fall ist, im Zweifel hat man das berechnet, spekuliere ich jetzt, auf das zubereitete Lebensmittel mit Milch und dann ist das natürlich der Zuckergehalt viel geringer. Aber auch das müsste man vielleicht kann man das ja machen. Ich prüfe das gerne nach der Sendung und geschicke die Informationen weiter. Das müsste man dann nochmal anschauen. Aber das ist manchmal kompliziert und manchmal auch nicht leicht zu verstehen. Vielleicht kann man das ja nochmal ausführlicher diskutieren.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz, noch bis 11.30 Uhr mit Georg Ehring am Mikrofon und der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres, Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg und Peter Losen vom Lebensmittelverband Deutschland als Fachleuten. Unser Thema ist heute alles drin und gesund, Ernährung mit Fertiglebensmitteln. Und noch ein Nachtrag zu Frau Huberich, die gerade vor den Nachrichten mit dem Thema Kakao in der Sendung war. Sie hat nochmal nachgeschaut und in der Tat, es sind 25% Zucker in dem Kakao der Marke, die sie uns vorgestellt hat. Die Stiftung Warentest hat Kakaopulver untersucht und ist auf bis zu 81% Zucker gekommen. Das ist also eine breite Spannweite. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum dieser Kakao mit A positiv bewertet worden ist. Und noch ein Nachtrag von Herrn Wallet dazu, noch einzelne Erkenntnisse.
Ja genau, also hier wird es nicht das Pulver bewertet, sondern das Getränk an sich und da Milch und hier fettarme Milch vor allem genommen wurde, erhält es einen positiveren Aspekt. Die Einschätzung A gibt es aber nur bei der zuckerreduzierten Variante des Kakaopulvers, sonst ist es Kategorie B.
Ja, herzlichen Dank. Frau Gisa Tennyson hat uns angerufen aus Alzey mit einem Aspekt, den wir in dieser Sendung noch nicht hatten. Guten Tag, Frau Tennyson.
Guten Tag.
Ja, was ist Ihre Anregung?
Ja, meine Anregung ist die, dass ich lausche dieser Sendung die ganze Zeit und bin eigentlich ein bisschen schockiert, dass dieser Aspekt der Verpackung bei den Einmal- oder Fertiggerichten überhaupt gar nicht erwähnt worden ist.
Ja, das haben Sie jetzt getan und das habe ich auch auf dem Zettel gehabt. Wie aufwendig sind Fertigprodukte verpackt und geht es vielleicht auch weniger aufwendig, frage ich in die Runde.
Also vielleicht, ich will mich nicht vordrängen.
Ja, Herr Losen, gerne.
Vielleicht so einfach nur so zum Start zwei, drei Gedanken. Das Verpackungsthema ist natürlich total wichtig und ohne Verpackung kriegen wir die Produkte nicht aus der Fabrik über den Supermarkt nach Hause. Das ist nun mal so. Und die Verpackung hat viele wichtige Funktionen, ob das im Tiefkühlbereich ist, ob das die Dose bei den Dosentomaten ist oder die Verpackung hier bei meiner Kokosmilch. All das sind so Dinge, oder hier bei den Sardinenfilets, die sind notwendig, um die Produkte zu schützen, um die Haltbarkeit zu garantieren und vieles andere mehr. Das heißt, ohne Verpackung geht's nicht. Und im Zweifel, zwei Gedanken nur noch, wenn ich alles einzeln einkaufte, ist dann die Frage, ob, also jetzt alle Zutaten zum Beispiel für ein Fertiggericht, ob ich dann nicht selber mehr Verpackungen produziere, wenn ich den Fisch einzeln kaufe und was auch immer noch für Zutaten drauf sind, die ja auch nicht ohne Verpackung zu mir kommen. Und der zweite Gedanke ist halt, dass sich in den letzten Jahren auch da viel getan hat. Ich weiß nicht, wenn Sie Fertiggerichte kaufen, bei diesen Tiefkühlfischfilets ist das der Fall. Das hat sich ja total verändert. Da ist ja ganz viel eingespart worden. Da sind keine Umverpackung mehr innen drin, sondern das ist jedenfalls bei dem, was ich gerade vor Augen habe, ist das nur außen die Pappe, die oft auch dann recycelt ist und manchmal nicht. Und dann noch das Ding, wo das drin ist. Ja, früher war das viel aufwendiger. Worauf ich hinaus will, ich glaube, ohne Verpackung geht es nicht. Und im Moment versucht jeder, die Verpackung so ökonomisch und so stark zu reduzieren, wie das irgendwie noch geht. Das ist mein Stand der Erkenntnis dazu.
Ginge es denn noch mit deutlich weniger? Vielleicht können Frau Endres und Herr Vallée der Lebensmittelindustrie da noch ein paar Tipps geben.
Es geht auf jeden Fall weniger. Wir machen ja auch da immer Untersuchungen. Sie müssen sich vorstellen, wir kriegen wirklich mehr als 1000 Beschwerden jedes Jahr zu den sogenannten Luftpackungen. Das heißt Packungen, die überdimensioniert sind und wo wenig drin ist. Wir machen da auch immer wieder Untersuchungen, lassen Packungen röntgen. Wir haben zum Teil Luftanteil von 80% gefunden. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel mehr drin. Ich muss aber auch sagen, dass die Industrie tatsächlich das jetzt entdeckt hat, weil die Verbraucher das auch einfordern, dass an manchen Stellen jetzt auch versucht wird, Verpackungen einzusparen. Aber es ist noch ein weiter Weg, um hier das zu optimieren. Und gerade diese Convenience Food trägt dazu bei. Ne? Also wenn man nicht selbst eine Ananas kauft und die zu Hause schnippelt, stattdessen im Supermarkt, dann braucht man einfach eine Plastikverpackung. Und wir sehen es ja an den Zahlen. Wir produzieren immer mehr Verpackungsmüll und da müssen wir runterkommen. Da können alle da was dazu beitragen, sowohl die Verbraucher, aber auch sehr wohl die Industrie, die da wirklich noch einige Hausaufgaben zu machen hat.
Frau Endres, haben Sie auch noch Tipps für die Industrie, den Verpackungsaufwand zu reduzieren?
Ja, also im Bereich Convenience muss man natürlich sagen, je mehr Produkte schon fertig zubereitet sind, desto anfälliger sind sie auch. Und da hat der Herr Losen halt auch recht. Ne? Verpackungen übernehmen da wichtige Funktionen hinsichtlich der Hygiene und der Haltbarkeit. Da könnte man vielleicht schauen, ob es vielleicht alternative Materialien gibt, die eben im Vergleich zum Plastik leicht, also einfacher abbaubar sind, wobei die dann natürlich auch wieder anfälliger sind. Aber ich denke, gerade auch im Bereich, also wenn wir jetzt generell über Verpackungsmüll sprechen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Gerade im Bereich frische Produkte beispielsweise, die eigentlich keine Verpackung brauchen. Ne? Also eine Gurke, die in Plastikfolie eingeschweißt ist und so weiter. Da gibt es noch viel Spielraum, wo man was verändern könnte. Und und vielleicht so als Tipp auch an den Verbraucher, wenn ich darauf achten möchte, dann kann ich zum Beispiel auch verstärkt auf regionale Märkte gehen, auf Bauernmärkte, wo eben die Produkte frisch vom Feld gepflückt werden. Die müssen dann auch nicht großartig verpackt werden, weil sie auch keine langen Transportketten zurücklegen müssen. Und da spare ich sehr viel an Verpackungsmüll ein.
Frau Tennyson, haben Sie noch eine Idee, wie man die Verpackungen reduzieren kann? Sie haben das Thema ja auch in die Sendung gebracht. Hat schon aufgelegt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Hörer, Herrn Vaccaro. Guten Tag, Herr Vaccaro.
Guten Tag, Herr Ehring.
Was ist Ihr Anliegen?
Ja, ich hatte einiges bemerkt. Ich werde mich auf 3 Punkte beschränken, wie man mich gebeten hatte. Einmal die Gesundheit der Produkte. Ich habe, wenn ich ein industrielles Produkt kaufe, immer eine Firma, die verständlicherweise, das sind die meisten Firmen, auf Gewinnoptimierung abzielt. Die natürlich versucht, die Einkaufspreise möglichst niedrig zu halten. Dadurch werden zu Ungunsten der heimischen Bauern häufig im europäischen Raum Bauern beauftragt. Die Qualität sinkt bei den Produkten. Die Wochenmärkte, vielleicht 2. Punkt, mit den einheimischen lokalen Bauernfamilien werden zu Ungunsten der Supermärkte benachteiligt. Es ist eine Struktur. Früher haben sie immer als ich klein wurde, so haben sie Wochenmärkte gehabt und jetzt sind sie halt in den Supermärkten. Und dritter und letzter Punkt, welche Verpackung, Achtung, jetzt habe ich schon. Genau, die Verpackung. Wir haben, wenn wir in die Supermärkte gehen, ich bin hier im Arbeitskreis einer Partei, deutschen Partei, und Umwelt, Nachhaltigkeit, und ich versuche Müll zu vermeiden. Wenn ich in die Supermärkte gehe und schaue, was ist da an, was kann ich noch kaufen ohne Plastik? Früher konnte ich Butter oder Camembert im Papier kaufen, das geht heute nicht mehr. Ich finde weniger als 1% Dinge, die ich kaufen kann. Ich finde, das ist eine fatale Entwicklung im Zusammenhang mit der Müllentsorgung dann nachher auch. Das ist, man kann es reduzieren, ich kann es auf ein Drittel reduzieren, aber dann ist bei mir Ende der Fahnenstange. Dann kann ich, also ich habe 33% Müll, den ich verglichen mit früher, aber jetzt irgendwo, ich komme da an eine Grenze und kann nicht weiter. Mhm. Ich brauche Unterstützung, und die Verbraucher müssen diese Dinge nachfragen, und dann wird sich die Industrie auch umstellen, meine Meinung. Danke.
Danke sehr für die drei Anregungen. Kommen wir mal auf das Thema Qualität. Spart die Industrie bei manchen Fertiglebensmitteln an Qualität? Man kann ja zum Beispiel Butter oder Margarine nehmen. Es ist in beiden Fällen Fett und optimiert unter Umständen dann die Bilanz, wenn man das Billigere nimmt. Und woran kann man es erkennen, ob die Qualität gut oder schlecht ist?
Also das ist natürlich eine ganz schön schwierige Frage. Und wie definiere ich Qualität? Ich meine, Sie haben jetzt das Beispiel Butter oder Margarine genannt. Das sind ja unterschiedliche Produkte und nicht unterschiedliche Qualitäten. Wie kann ich einen Qualitätsunterschied bei Butter feststellen? Ich glaube, da gibt es ganz viele Stellgrößen. Aber ich glaube, der wichtigste Hinweis war wirklich gerade, der Verbraucher kann entscheiden und kann entscheiden, geht er auf den Wochenmarkt oder geht er in den Supermarkt. Er kann entscheiden, nehme ich die Butter vom lokalen Anbieter oder von einem anderen, nehme ich eine Öko-Butter oder nicht. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, die größte Chance für uns Verbraucher, ich nehme mich da jetzt mal ein, ist einfach die Transparenz und die Information auf den Verpackungen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass zum Beispiel die Verbraucher interessieren sich für regionale Produkte. Was ist die Reaktion? Regionalität spielt eine immer wichtigere Rolle. Ja, da kann man viel kritisieren, das ist noch nicht definiert, aber da muss ich dann halt auch das Produkt nehmen, wo mir ganz viel Informationen dazu vermittelt werden. Was heißt denn hier Regionalität? Heißt das Nordrhein-Westfalen? Heißt das Köln? Heißt das Deutschland? Heißt das Europa? Und wenn das nicht ausreichend erläutert ist, dann ist das halt nicht ausreichend für mich, dann nehme ich das nicht. Also ich glaube, das ist so vielschichtig, die Diskussion. Da können wir wahrscheinlich noch mehr als eine Stunde drüber diskutieren. Mhm.
Ja, mir fällt jetzt gerade noch spontan ein Beispiel ein, wo man natürlich sieht, dass Qualität oder gute Zutaten oder qualitativ hochwertige Zutaten eingespart wird. Sauce Hollandaise, ja, ist früher ein Klassiker, hat man zu Hause gemacht, Butter, Eigelb etc., Essig vielleicht ein bisschen. Wenn Sie jetzt leider das mal im Supermarkt angucken, was dann angeboten wird als Sauce Hollandaise, legalerweise, dann ist da kaum noch Eigelb drin. Da wird Öl genommen statt Butter, da ist Verdickungsmittel drin. Ja, der Name darf weiterhin benutzt werden, hat sich die Industrie durchgesetzt. Also darum gibt es wirklich natürlich eine große Bandbreite. Ich habe jetzt das als Beispiel genommen, wo man wirklich auch sieht, dass Qualität schlechter werden kann. Aber es sind natürlich jetzt nur einzelne Produkte. Und in der Tat ist natürlich Convenience Food ein so breiter Begriff, dass man da jetzt nicht pauschal etwas sagen kann. Mhm.
Thomas Meinert ist im Studio, ja, und mit Hörerfragen. Was wollen unsere Hörerinnen und Hörer noch wissen?
Ja, zu dem Convenience Food. Es gibt ja eins, was es schon ganz lange gibt, nämlich die Konservendose. Zählt die eigentlich auch noch in diese Richtung oder ist das eher was so wie Einmachen der Hausfrau?
Wer kann dazu etwas sagen? Vielleicht Frau Endres?
Ja, die Konservendose zählt, soweit ich weiß, auch noch zu Convenience Food. Convenience ist natürlich ein sehr großer Bereich, aber wenn das sozusagen verzehrsfertig ist, wenn da eine Suppe drin ist oder so, dann ist das auch Convenience Food, ja.
Und wie gut ist das?
Das hängt natürlich von den Zutaten ab und was das für eine Suppe ist. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, finde ich, kann man Convenience Food nicht über einen Kamm scheren und generell verteufeln, sondern ja, also es gibt natürlich auf der einen Seite sozusagen immer einen ernährungswissenschaftlichen Goldstandard und auf der anderen Seite einfach auch Lebensrealitäten, ne? Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, dass man sozusagen eine Mutter, die jetzt in Corona-Zeiten zusätzlich noch mit Kinderbetreuung belastet ist, die einen Vollzeitjob hat, berufstätig ist, der muss man jetzt auch nicht noch ein schlechtes Gewissen machen, weil sie die Maultaschen nicht von Hand geknetet hat. Das ist dann, der Unterschied ist da echt nicht so groß. Und die Zeitersparnis ist aber auf der anderen Seite doch enorm, ne? Und ja, ich finde, gerade wenn es um das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen geht, auch Emanzipation von Frauen, da spielt es schon eine wichtige Rolle. Weil im Zuge von Corona haben wir gerade auch noch mal gesehen, sind wir eigentlich wieder in die komplett alte Rollenmodelle zurückgefallen. Das war davor auch nicht wesentlich besser. Na, aber 80% der erwerbstätigen Frauen sind für die Mahlzeitenzubereitung zuständig zu Hause. Ja? 80% und das im Jahr 2020, das ist unglaublich. Also wenn man sozusagen die Forderung laut werden lässt und sagen, ja, die Leute müssen wieder mehr frische Produkte kaufen, sie müssen wieder mehr selbst kochen, dann muss man auch gleichzeitig die Frage stellen, wer diese zusätzliche Arbeit leisten soll. Und meistens sind es dann die Frauen. Und da wäre ich eben, ja, würde ich vorsichtig sein.
Ja, herzlichen Dank. Eine Reaktion darauf? Ich weiß jetzt nicht genau von wem.
Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Ich hätte vielleicht noch einen Aspekt, sorry.
Ja, Herr Losen.
Bei der Dose und Industrie. Ich finde, das zeigt die Vielschichtigkeit, wenn, weil das sind auch so Convenience-Produkte, die für mich unverzichtbar sind, sind die Tomaten in den Dosen und die getrockneten Tomaten, die ja den großen Vorteil haben, dass sie dann reif im Sommer geerntet und verarbeitet werden und mir das ganze Jahr in der Qualität, in Anführungszeichen, am Geschmack zur Verfügung stehen, die ich mit frischen Tomaten im Winter gar nicht erreichen kann. Sag ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht. Also das hat noch über ganz die anderen Aspekte, die wir gerade genannt haben, hinaus, hat das natürlich auch solche Aspekte. Ja? Im Zweifel ist dann auch noch der CO2-Fußabdruck oder die Umweltbilanz noch besser in solchen Fällen als bei nicht verarbeiteten Produkten. Das weiß wahrscheinlich auch jeder, der so Produkte dann in der Küche verwendet. Das ist ein großer Vorteil.
Herr Seidel aus Salzgitter berichtet, dass er über das Convenience Food in Studentenzeiten zum Kochen gekommen ist, weil ihm manche Sachen nicht so gut geschmeckt hat. Dann hat er sie verfeinert und man lässt sich ja dann da auch anregen, vielleicht noch einen Salat dazu zu machen. Und jetzt gibt es die Sachen tiefgefroren aus der Konservendose. Es gibt aber auch immer mehr frische Theken. Auch in Supermärkten werden Fertiggerichte angeboten. Die sind nicht tiefgefroren oder die Pasta, Schuta oder Lasagne aus der Fleischtheke. Wie sieht es mit diesen Sachen aus? Da hat man ja noch nicht mal eine Deklaration, die man sich angucken kann.
Wie müssen solche Produkte deklariert werden?
Also wenn sie verpackt sind, dann muss da auch eine Zutatenliste draufstehen und eine Nährwertkennzeichnung. Ich weiß nicht, was Sie jetzt damit genau meinen.
Na, die Lasagne, die fertig in der Fleischtheke steht, aber die dann die Verkäuferin erst noch einpackt.
Also Sie meinen jetzt lose Ware, die jetzt an der Bedientheke quasi angeboten wird? Mhm. Ja. Ja, genau, da haben Sie recht, da gibt es natürlich keine Kennzeichnung. Da ist es natürlich schwierig und da weiß man nicht, was man da bekommt. Da gibt es natürlich Vorteile für verpackte Lebensmittel, weil da klar draufstehen muss, was drin ist.
Die Fertigtomaten hatten Sie gerade schon angesprochen. Tiefkühlgemüse kostet im Sommer wie im Winter das Gleiche, nur im Winter ist es frisch dann sehr viel teurer. Ist das richtig so?
Das kommt auf das Gemüse an. Also Tomaten im Winter, das hat der Herr Losen ja auch schon gesagt, die sind schwierig zu produzieren, auch mit einem höheren ökologischen Fußabdruck. Ja, und wenn die Tomaten im Sommer geerntet werden können, wenn sie reif sind, wenn sie auch dem Klima entsprechend wachsen können und nicht im Gewächshaus wachsen müssen mit einem zusätzlichen Heizaufwand, dann ist es natürlich günstiger und sie schmecken auch besser.
Die Zusatz.
Aber wenn ich jetzt von einem typischen Wintergemüse spreche, wie zum Beispiel Grünkohl, Weißkohl, rote Beete, Kürbis im Herbst, der ist im Winter nicht unbedingt teurer.
Was frisch darf auf der Verpackung drauf sein? Die Bilder sind ja manchmal wunderschön. Und wenn man dann das aufmacht, dann denkt man, naja, könnte auch ein bisschen besser sein, oder?
Gibt es da gesetzliche Vorschriften, was man auf die Verpackung tun darf? Zum Beispiel ein Bild eines schönen Bauernhofes. Wann darf man das drauf tun oder ist das einfach frei?
Ja, da sind die Vorgaben relativ schwammig und da diskutieren wir ja schon seit vielen, vielen Jahren darüber. Es ist oft ein Ärgernis bei Verbrauchern. Wir bekommen da auch immer wieder Beschwerden dazu. Die Kuh, die auf der Weide steht draußen und das Schwein zum Teil auch auf der Weide, hatten wir auch mal abgemahnt. Das alles wird gemacht. Es ist nicht schön, aber es ist auch schwer, letztendlich dagegen vorzugehen, weil natürlich das sehr schwammig definiert ist. Man darf den Verbraucher nicht irreführen, aber wo fängt es an? Damit hat man zu kämpfen. In der Tat ist es aber so, dass oft ein schönerer Eindruck damit erweckt wird, als letztendlich dahinter steckt.
Manchmal kämpft man auch mit den Mengenangaben, schreibt Herr Zillmann. Da steht mal 100 Milliliter. Das ist dann was anderes als 10 Gramm in 100 Milliliter oder so und so viel Fettanteil in Volumenprozent oder welche Angaben sind da eigentlich die richtigen und die, an denen man sich wirklich orientieren kann?
Also vielleicht, wenn ich darf,
ja,
bei der Nährwertkennzeichnung, das hatten wir ja schon ein paar Mal, da ist der Unterschied, bei festen Lebensmitteln ist es immer pro 100 Gramm und bei flüssigen pro 100 Milliliter. Ja, das ist so die Grundregel. Und ich glaube, was es sonst noch an Angaben gibt, die dann richtig kompliziert sind so Spezialangaben bei Käse, da kennt man das Fett in der Trockenmasse, das kann nur Herr Wallet erklären, da muss man Lebensmittelchemiker sein vielleicht, obwohl wenn man es einmal verstanden hat, geht es auch wieder. Dann diese Volumenprozent, das gibt es bei alkoholischen Getränken, aber ich sag mal so, wenn es um die Nährwertkennzeichnung geht, da ist es eigentlich relativ einfach, 100 Gramm, 100 Milliliter, zusätzlich manchmal Portion. Aber dann gibt es natürlich manche Angaben, wenn Sie zum Beispiel Gurken oder irgendwas in Aufgussflüssigkeiten haben, dann wird das noch angegeben unter das Abtropfgewicht hier bei meinem Dosenfisch. Also da gibt es schon viele Informationen, aber im Prinzip ist so diese Gramm, Milliliter ist doch das Grundlegende.
Herr Wallet, Fett in der Trockenmasse, können Sie das in verständlich erklären?
Ja, da geht es natürlich darum, dass, wie der Name sagt, das nicht der Fettgehalt auf dem Produkt, das die Verbraucher kaufen, bezogen ist, sondern auf eine Trockenmasse ohne Wasser. Darum prinzipiell ist ein Käse relativ weich, ja, dann hat er viel Wasser, dann ist auch Fett in der Trockenmasse dann entsprechend höher und der Fettgehalt absolut aber deutlich niedriger. Und hat man schon einen Hartkäse, der relativ wenig Wasser noch beinhaltet, dann sind die Unterschiede nicht so groß. Also es ist ein fiktiver Wert, dieser Fett in Trockenmasse, darum sind wir da auch kein großer Anhänger. Das hat nichts mit dem Endprodukt zu tun und darum sollten sich die Verbraucher nicht da orientieren, sondern eher dann an der Nährwerttabelle, weil da steht der absolute Fettgehalt drin.
Frau Weiß möchte wissen, ob Hilfsstoffe und Zusatzstoffe das gleiche ist.
Es gibt einen Begriff technische Hilfsstoffe, der immer wieder verwendet wird. Ich weiß nicht, was sie da damit meint, aber sonst ist Zusatzstoffe, meint man sehr wohl, die E-Nummern letztendlich. Und bestimmte Hilfsstoffe müssen nicht angegeben werden, aber da gehen wir schon sehr tief in die Materie rein. So einfach ist es dann nicht zu erklären.
Es gibt noch weitere Zusatzstoffe, die keine Hilfsstoffe sind, wie zum Beispiel Farbstoffe, die da wahrscheinlich auch unter diese Kategorie fällen. Eine Frage noch, Herr Meinert, von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, manchmal sind die Begriffe etwas unterschiedlich. Da wird Dextrin zu Dextrose, ist dann das Gleiche? Ändern sich da nur ein bisschen die Bezeichnungen in Richtung verständlich und wissenschaftlich?
Wer kann dazu noch etwas sagen? Dextrin und Dextrose.
Das kann auch nur Herr Wallet.
Also Dextrose ist aus meiner, wenn ich das richtig weiß, ist es Glucose. Also ist ganz einfach Traubenzucker, so habe ich das in Erinnerung. Und Dextrin ist eher dann ein Produkt, das aus längeren Ketten besteht, also nicht nur aus reinem Einfachzucker, Glucose, sondern aus längeren Ketten. Das ist so, aus meiner Erinnerung müsste das so sein. Ich weiß nicht, ob die beiden anderen da noch mehr dazu wissen.
Mit dieser Information für Feinschmecker geht der Marktplatz damit zu Ende. Danke an meine Gäste Eva-Maria Endres, Peter Losen und Armin Vallée. Danke an Regie und Technik, an Thomas Meinert und das Telefonteam für die Zusammenstellung der Hörerfragen, an alle Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt oder auch zugehört haben. In der nächsten Woche erwartet Sie Stefan Römermann am Marktplatz-Mikrofon und sein Thema ist der neue Mobilfunkstandard 5G und die Frage, ob ich dafür ein neues Smartphone brauche. Gleich kommt die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Es geht unter anderem um Platz für die Windenergie und für das Marktplatzteam verabschiedet sich Georg Ehring.